SWR 2 Forum.
Heute zum Thema, wenn das Wetter Geschichte schreibt. Von der kleinen Eiszeit zum Klimawandel von heute. Am Mikrofon Jürgen Heilig. Eiszeit, das klingt nach Ur- und Frühgeschichte, nach Neandertaler, nach dem Menschen als Jäger und Sammler. Die letzte große Eiszeit liegt immerhin mindestens 10.000 bis 20.000 Jahre zurück. Dass es auch im 17. Jahrhundert eine Eiszeit gab, eine sogenannte kleine Eiszeit, ist kaum bekannt. Damals war der ganze Bodensee noch im Frühjahr zugefroren. Selbst die Lagune von Venedig war zeitweise von einer Eisschicht bedeckt. So vergessen diese kleine Eiszeit heute im allgemeinen Bewusstsein auch ist, sie hatte tiefgreifende Folgen von weltgeschichtlichem Ausmaß. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls der Historiker Philipp Blom in seinem neuen Buch. Es trägt den langen Titel »Die Welt aus den Angeln«, eine Geschichte der kleinen Eiszeit zwischen 1570 und 1700 sowie die Entstehung der modernen Welt, verbunden mit einigen Überlegungen zum Klima der Gegenwart. Das 17. Jahrhundert, das ist die Zeit des Dreißigjährigen Krieges und des französischen Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Herr Blom, wie hat die kleine Eiszeit die Welt damals aus den Angeln gehoben?
Sie hat zuerst mal eine riesige Krise der Landwirtschaft verursacht und das, behaupte ich zumindest, da versuche ich zu argumentieren, hat sich ausgewirkt nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auf die gesamte Gesellschaft.
Es gab Dürren, Missernten, Hungersnöte und Seuchen. In Russland starben zwischen 1601 und 1603 3 Millionen Menschen, schreiben Sie. War das alles Folge dieser kleinen Eiszeit?
Man muss natürlich sehr vorsichtig sein, was man da jetzt als direkte Folge bezeichnet. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, die kleine Eiszeit war auch damals ein globales Phänomen. Ich beschreibe sie nur für Europa, weil es da besonders viele Quellen gibt. Und die zeigen, diese Wetterveränderung traf auf eine feudale Welt, auf der alles auf Landbesitz und Landwirtschaft aufgebaut war. Und da hat natürlich eine Krise der Erträge, eine Krise des Ackerbaus riesige Folgen gehabt, weil sie nicht nur für die Bauern Hunger bedeutete, sondern auch für die Stadtbevölkerung Unruhen und Rebellionen und für den Adel einen Ausfall der Steuern, von dem er lebte. Das heißt, das ganze System kam durcheinander. Nun, wie Menschen darauf reagiert haben, ist dann keine direkte Folge des Klimawandels mehr, aber es zeigt Strategien, die Menschen versucht haben, damit umzugehen.
Professor Rüdiger Glaser ist Direktor des Instituts für Physikalische Geographie an der Universität Freiburg. Er beschäftigt sich schon seit langem mit den Klimaveränderungen der vergangenen Jahrhunderte. Was ist denn damals mit dem Wetter passiert, Herr Glaser?
Zunächst einmal hatten wir eine deutliche Temperaturabsenkung, was die Mitteltemperaturen angeht. Also diese klassische Form der Mittelwertsklimatologie zeigt, dass wir damals ungefähr so 1 bis 1,5 Grad unter dem lagen, was sonst als Standard die letzten 2, 3 Jahrhunderte für Mitteleuropa gegolten hat. Das klingt erstmal nicht viel. Man denkt ja so 1,5 Grad, das ist irgendwie unspektakulär in der Zeit, in der wir heute leben, mit großen Zahlen. Aber es bedeutete sehr viel. Wenn wir uns vor Augen führen, dass in der kleinen Eiszeit nicht nur der Bodensee zugefroren war oder die schon zitierte Lagune von Venedig, sondern die Alpengletscher allesamt und nicht nur sie, sondern auch weltweit alle Gletscher deutlich wieder vorgestoßen waren, was ja auch namensprägend war, dann hat man so etwa einen Blick, was es bedeutet haben könnte. Oder wenn wir heute auf der warmen Seite sind und wissen, dass in den letzten 100 Jahren durch die Temperaturzunahme um 1 Grad plus sozusagen zur warmen Seite hin die Vegetationsperiode um ungefähr 10, 14 Tage sich verlängert hat, dann war sie damals eben um die entsprechende Zeit verkürzt. Und das hat eben schon sehr merkliche Folgen gehabt, die ja der Kollege schon umrissen hat. Und das bedeutet, dass tatsächlich ein anderes Klimaregime gegolten hatte.
Sie setzen die kleine Eiszeit aber länger an als Philipp Blom. Also nach Ihnen dauert sie sogar bis etwa 1850, richtig?
Das ist richtig, ja, weil 1850 ist zum letzten Mal so ein markanter Gletschervorstoß in den alpinen Regionen der Erde nachweisbar. Das gilt für den Grindelwaldgletscher, das gilt für den Fernaktferner, das gilt aber auch für das Columbia-Eisfeld in Nordamerika am Icefields Parkway. Und deshalb ist hier so als eine der Endpunkte 1850, es gibt sogar Diskussionen, ob man es auch 1920 setzen könnte, da gab es noch einmal eine kleinere Fluktuation. Aber sagen wir, gemäß jetzt dem Hauptindikator, dem namensgebenden Indikator Vorstoß der Gletscher, da war 1850 eben nochmal so ein ganz markantes Phänomen, ein markantes Datum.
Franz Maulshagen ist wie Philipp Blom Historiker und forscht am Potsdamer Institute for Advanced Sustainability Studies. Eines seiner Spezialgebiete ist die globale Umweltgeschichte. Herr Maulshagen, wie kommt es, dass in den herkömmlichen Geschichtsbüchern nichts über die kleine Eiszeit steht, trotz ihrer offenbar immensen Bedeutung?
Nun, ich glaube, das hat viele Gründe. Vor allem die Trennung zwischen Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften auf der einen Seite oder auch Geisteswissenschaften, wenn Sie den Überbegriff vorziehen, und auf der anderen Seite den Naturwissenschaften. Wir sind quasi in der Gründungsakte der Soziologie zum Beispiel darauf fixiert, mit sozialen Veränderungen zu erklären. Dabei wird Natur geradezu systematisch ausgeschlossen. Das ist zwar jetzt eine grobe Vereinfachung. Inzwischen gibt es ja Umweltforschung auch eigentlich in allen geisteswissenschaftlichen Disziplinen und in den Sozialwissenschaften. Es gibt so etwas wie Umweltsoziologie. Es gibt sogar so etwas wie Umweltrecht als Studiengebiet und natürlich Umweltgeschichte, wie Sie es gerade erwähnt haben. Aber diese Grenzüberschreitung, diese Verbindung zwischen Natur und Gesellschaft ist doch tief in den Disziplinen verankert. Und das hat auch etwas mit dem zu tun, was in den früheren Diskussionsbeiträgen schon angesprochen wurde, Landwirtschaft. Wir sprechen hier bei der kleinen Eiszeit über eine Gesellschaft, bei der etwa 80-90% der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeitet. Das hat sich in der Industrialisierung in modernen Gesellschaften völlig umgekehrt. Das heißt, wir sind nicht mehr so nah an der basalen, grundlegenden Produktion dran. Ein großer Teil der Bevölkerung, heute ist es, wie gesagt, 80-90% von Menschen haben andere Arbeit zu tun, als sich mit landwirtschaftlichen Umständen, Pflanzenwuchs und auch mit Klimaschwankungen zu beschäftigen. Ich denke, dass das ein großes Wahrnehmungsproblem zum Beispiel heute auch im Klimawandel ist.
Einige Fakten zu dieser kleinen Eiszeit haben wir jetzt schon zusammengetragen. Zu ergänzen ist noch, dass dieser Zeitraum von mindestens 150, vielleicht auch 300 Jahren auch besonders katastrophenreich war. Es ist auch schon angeklungen. In Deutschland litten die Menschen vor allem unter Hochwasser. Anderswo waren es Hagelstürme und Vulkanausbrüche. Auch heute, Herr Glaser, wird über den Zusammenhang zwischen Katastrophen und Klimawandel spekuliert. Ist er hinsichtlich der kleinen Eiszeit eindeutig erwiesen?
Es gibt in der Tat einige Größen, einige Typen, wie die schon erwähnten Hochwasserereignisse, die in der kleinen Eiszeit zugenommen hatten, weil in der damaligen Zeit war zum Beispiel der sogenannte Eisgang, das, was wir heute gar nicht mehr kennen, das nämlich nach dem Zufrieren der Flüsse, der großen Flüsse vor allen Dingen auch wie Rhein oder Donau, mit dem Eisaufgang sich die Eisschollen als quasi Barrieren in den Fluss dargestellt hatten und dann zu besonders großen Überschwemmungen geführt haben, wie das zum Beispiel 1784 der Fall war oder 1682 oder auch 1608. Das ist also ein Typ von Genese, von Entstehungsgeschichte, was Hochwasser angeht, den wir heute so als Typus gar nicht mehr kennen. Bei uns sind es heute eher die Winterhochwasser, die eine Rolle spielen durch Dauerregen oder Regen auf Schnee. Also es gibt so gewisse akzentuelle Verschiebungen, wenn auch die Grundtypen als solche sicherlich erhalten geblieben sind. Also es gibt bestimmte Verschiebungen, auch die Frage mit Stürmen, da müssen wir ganz offen gesprochen eher Stimmenthaltung üben, da haben wir keine signifikanten Trends. Bei Dürren scheint es so zu sein, dass wir heute tendenziell eher in diese Phase hineinlaufen, dass wir längere Sommerperioden haben und längere Dürren haben. Das ist aber dann wiederum eher ein Effekt des anthropogenen Treibhausklimas, das wir die letzten 100 Jahre erleben. Also Katastrophen sind schon immer ein Begleiter aller Klimaphasen, aber es gibt bestimmte, sagen wir, Akzentuierungen innerhalb der bestimmten Phasen. Und in der kleinen Eiszeit waren die sogenannten Eishochwässer naheliegenderweise ein Typus, den man so vorher und nachher nicht gekannt hat.
Sie sind jetzt gerade schon auf das anthropogene Treibhausklima zu sprechen gekommen, also auf das von Menschen gemachte Klima, auf den von Menschen gemachten Klimawandel. War dieser Klimawandel damals, also diese kleine Eiszeit, noch Schicksal, noch nicht von Menschen gemacht?
Alles, was wir wissen, ist es so. Also man kann sagen, dass der Treiber dieser auch kleinen Eiszeit vor allem das solare Klima war, respektive die solare Energie, die ja eben nicht konstant ist, sondern die eben auch Schwankungen aufweist. Das kann man am besten nachvollziehen durch die sogenannten Sonnenflecken. Und eines der markantesten Minima der Sonnenflecken, das sogenannte Monde Minimum zwischen 1640 1775 und 1715 gilt ja als einer der besonders markanten Kaltphasen innerhalb der kleinen Eiszeit. Das ist der Treiber, also das solare Klima, der solare Antrieb steht bis 1800, 1850 als wesentliche Steuerungsgröße für Klimawandel. Dazu kommen in der natürlichen Skala auch Vulkanausbrüche, größere Vulkanausbrüche wie der Tambora zum Beispiel oder Krakatau oder auch andere, haben allerdings immer nur für wenige Jahre zu einer deutlichen Abkühlung geführt.
Aber Herr Glaser, darf ich Sie dazu was fragen?
Ja.
Mich hat es schon immer interessiert, dass es Kollegen von Ihnen gibt, die darüber spekulieren, dass die kälteren Temperaturen, das heißt auch das sich ausweitende Polareis, durch die Änderung des Golfstroms andere tektonische Druckverhältnisse geschaffen hat und dass dieser Druck auf die Plattentektonik teilweise verantwortlich war für diese Vulkane und Erdbeben. Halten Sie das für zu weit hergeholt oder für plausibel?
Es ist eher ein, sagen wir mal, Argumentationsstrang, der von einer sehr weit gefassten Rahmung herkommt, so würde ich das mal formulieren wollen. Natürlich, die Druckverhältnisse so durch die Atmosphäre können im Extremfall eine Disposition, die sich aus geotektonischen Verhältnissen heraus ergeben hat, letztlich als Trigger auslösen. Aber als ursächlich sind die Kräfteverhältnisse doch deutlich anders.
Aber es gibt doch auch Stimmen, Herr Maulshagen, die auch für die kleine Eiszeit einen bestimmenden menschlichen Einfluss geltend machen.
Bestimmend nicht, aber es gibt eine Spekulation über sinkende CO2-Werte und ihre möglichen Ursachen. Das kann man an Bläschen, die in Eisbohrkernen überlebt haben, sozusagen alte Luft, die darin konserviert wurde, nachmessen, dass die CO2-Konzentrationen um 1610 herum, dass diese Absinken von CO2 möglicherweise die Folge der Entvölkerung vor allem Lateinamerikas ist nach den Entdeckungen. Also das ist ja vor allem ein Problem der Krankheiten, die die Europäer nach Amerika in beide Amerikas eingeschleppt haben. Und das infolge dieses starken Rückgangs der indigenen Bevölkerung um bis zu 80% liegen die Zahlen. Also Schwankungsbreiten in der Angabe der Literatur, wir haben keine exakten Zahlen, zwischen 50-80% zu einer Verwilderung von bereits landwirtschaftlich genutzten Flächen in beiden Amerikas geführt hat.
Auch und zu einer Wiederbewaldung.
Wiederbewaldung, oder? Und damit natürlich Wälder sind CO2-Senken, also sie nehmen CO2 aus der Atmosphäre auf. Also das wäre ein indirekter CO2-Effekt. Aber eine andere Spekulation, die in der Diskussion ist und die sich sicher in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vielleicht in der Forschung intensivieren wird, ist grundsätzlich, welche Auswirkungen dann die Ausdehnung der Landwirtschaft im 17. und 18. Jahrhundert, die Intensivierung der Landwirtschaft, wie sich das wiederum vielleicht auf die CO2-Werte ausgewirkt hat, schon vor der Industrialisierung.
Die systematische Wetterbeobachtung begann aber erst lange nach der kleinen Eiszeit, frühestens im Laufe des 18. oder gar des 19. Jahrhunderts. Herr Blom, woher weiß man trotzdem so viel über das Wetter zur Zeit von Shakespeare, Grimmelshausen und Stradivari?
Naja, erstmal müssen Sie dazu natürlich Herrn Glaser fragen, der Ihnen das ganz genau erklären kann. Aber wenn Sie schon diese drei Namen nennen, dann zeigen Sie auch, dass es natürlich nicht nur wissenschaftliche Daten gibt. Und da muss man sagen, ganz besonders aus Europa, nicht nur also Gletscherbohrkerne und Eisbohrkerne und Pflanzensedimente und Ähnliches, sondern dass wir auch sehr viele menschliche Quellen haben. Menschen haben einfach darüber geschrieben. Shakespeares Drama Coriolanus, das im alten Rom spielt, beginnt mit einem Brotaufstand, wo Menschen demonstrieren dagegen, dass die Mehlpreise steigen. Und genau solche Brotaufstände gab es im besonders harten Winter 1608, als Shakespeare dieses Stück schrieb, auch in London. Und es gibt Tagebuchschreiber, die darüber schreiben. John Evelyn zum Beispiel, der darüber schreibt, dass auf der zugefrorenen Themse Jahrmärkte abgehalten werden. Und wenn Sie Stradivari erwähnen, das ist ein sehr schönes Detail, zumindest für mich, der ich Geige spiele. Das Geheimnis von Stradivari wird von Journalisten routinemäßig eigentlich jedes Jahr wieder gelüftet. Vielleicht gibt es gar kein besonderes Geheimnis von Stradivari. Aber was sicher ist inzwischen, ist, dass das Holz, was Stradivari und andere Instrumente Zementenbau in dieser Zeit verwendet haben, das war eben das Holz, das in den Alpen und in Serbien gewachsen ist in der kleinen Eiszeit und langsamer gewachsen ist, dichtere Baumringe, eine dichtere Struktur hat. Und dann gehen die Meinungen von Wissenschaftlern auseinander, ob das nun einzigartig gut ist für den Klang oder nicht. Es gibt auch andere Beispiele. Aber man hat einen sehr reichen Fundus von verschiedenen Daten dazu, was dieser Klimawandel eben nicht nur für die Natur, sondern auch für die Menschen bedeutet hat. Ein wunderbarer Indikator sind zum Beispiel auch die Daten von Weinernten. Denn wenn die Trauben so reif und süß im Weingarten hängen, sind sie natürlich der Raub aller Elstern, Rehe und Diebe. Und deswegen wollen die Weinbauern sie so schnell wie möglich reinbringen. Aber sie müssen auch reif genug sein. Und Wein war damals ein Grundnahrungsmittel. Das wurde also bis ins südliche Norwegen angebaut vor der kleinen Eiszeit. Und wenn man sieht, dass die Erntedaten auf einmal 2-3 Wochen später sind und dass dann auch die Weinpreise dementsprechend billig sind, weil der Wein immer noch sauer war, dann kann man zum Beispiel ziemlich sicher sein, dass dies ein besonders katastrophales Jahr war für den Weinbau.
Weil Sie jetzt gerade den Wein angesprochen haben, war von der kleinen Eiszeit eigentlich ganz Europa betroffen oder doch Mitteleuropa, Nordeuropa mehr als der Süden, Herr Glaser?
Also die kleine Eiszeit, wir haben es glaube ich vorhin schon mal erwähnt, war ein globales Phänomen und das ist auch letztlich ein Hinweis, dass die Ursache eben extraterrestrisch oder sprich solar angelegt sein muss. Wir haben diese Phänomene europaweit, also die Kollegen, die wir kennen, Camufo in Italien zum Beispiel, der gerade auch das Zufrieren der Lagune von Venedig in einer neueren Publikation sehr gut beschrieben hat, in einem Katalog zusammengestellt hat. Oder unsere Kollegen in Spanien, die sehen eben auch, dass sich da markante Klimaänderungen ergeben haben, oft im hygrischen Regime, also in den Niederschlagsentwicklungen, aber auch im Auftreten von Hochwässern oder eben von solchen Kältephasen. Also Europa war betroffen, aber wie schon gesagt, auch die ganze Welt, Nordamerika mit entsprechenden Gletschervorstößen, auch in dem Glacial National Park, den man manchem neuen Präsidenten gerne mal den Besuch anraten möchte, weil man dort sehr gut sehen kann, wie der Klimawandel funktioniert hat. Oder auch die Kollegen, mit denen wir kooperieren, wie Patrick Nunn zum Beispiel auf Fidschi, hat dieses Phänomen selbst im Pazifikraum nachgewiesen. Es war ein globales Phänomen.
Ist die kleine Eiszeit das Paradebeispiel für einen tiefgreifenden Klimawandel mit ganz eminenten sozialen Folgen, Herr Maulshagen?
Für uns heute würde ich sagen, schon. Grundsätzlich, wenn Sie es menschengeschichtlich anschauen, würde ich sagen nicht, weil es gibt natürlich viel größere Klimaschwankungen im Wechsel zwischen Eiszeiten und Warmzeiten im Verlauf des Pleistozän. Wenn Sie sich das Klima über die letzten 2,5 Millionen Jahre anschauen, gibt es da sehr viel signifikantere Schwankungen als die der kleinen Eiszeit im Verhältnis zu den Mittelwerten, die wir während des Holozän, also der letzten 11.700 Jahre haben.
Nur damals lebten noch keine Menschen
genau,
auf der Erde.
Genau, das ist der Punkt. Und das ist schlecht dokumentiert. Wir haben da vielleicht ein paar archäologische Funde für die Zeit, wo Homo sapiens schon herumgelaufen ist oder Neandertaler. Aber historisch differenziert, dokumentiert ist das für keine Zeit besser als für die Epoche, die direkt vor der Epoche der globalen Erwärmung kommt. Und das ist nun mal die Phase der frühen Neuzeit, die weitgehend mit der kleinen Eiszeit konvergiert.
Steigende Brotpreise, daher auch Aufstände, sinkender Alkoholkonsum. Welche anderen sozialen Folgen hatte die kleine Eiszeit noch, Herr Blom?
Erstmal, also das mit dem sinkenden Alkoholkonsum, da würde ich nicht dran glauben, zumal Bier auch in dieser Zeit sehr stark den Wein begonnen hat zu ersetzen, weil Getreide nun mal robuster ist, als Weintrauben das sind. Aber die Folgen fangen ja dann eigentlich erst an. Man sieht das, glaube ich, sehr eindrücklich daran, als die ersten Missernten in den 1570er Jahren anfangen, sich zu häufen, da beginnt natürlich eine panikartige Reaktion der Menschen und die ist erst einmal religiös. Die Erklärung ist erst einmal, wir haben augenscheinlich Gott erzürnt und er schickt uns eine Strafe, also werden Bußprozessionen abgehalten. Auf die ausweitenden Gletscher werden Reliquien getragen und fast nach jeder Missernte werden Hexen verbrannt. Und diesen Frauen, meistens sind es Frauen, wird immer vorgeworfen, das Wetter verhext zu haben. Das heißt also, es gibt erstmal sozusagen eine Unruhereaktion und dann im Laufe der nächsten 100 Jahre sieht man, dass sich diese Reaktion beginnt zu ändern. Dass immer mehr Denker und Philosophen anfangen, diese Wetterkatastrophen oder überhaupt Naturphänomene erstmal als etwas zu sehen, was nicht mit Referenz zur Bibel betrachtet werden kann, sondern was nur aus der Natur heraus erklärt werden muss. Und da sieht man etwas, was sich ändert, und man sieht es auch bei noch etwas, diese Krise der Landwirtschaft. Man muss sich vorstellen, damals wurde fast ausschließlich Getreide angebaut. Das heißt, ganz Europa war eine Monokultur oder mehr oder weniger eine Monokultur. Und wenn da natürlich in einem Gebiet die Bedingungen schlecht waren, dann war das katastrophal. Und die Landwirtschaft war auch sehr ineffizient. Sie hatte sich seit 1000 Jahren nur sehr wenig geändert. Und deswegen war diese Krise besonders stark. Und nun begannen in botanischen Gärten Gelehrte auf einmal methodisch zu untersuchen, wie können wir diesen Pflanzen, diesen Ertragspflanzen, wie können wir denen helfen, mehr zu wachsen, mehr Ertrag zu geben. Und es wird experimentiert zum Beispiel mit Kartoffeln, die man aus der neuen Welt bekommen hatte. Es wird auch experimentiert, was passiert, wenn man Klee auspflanzt auf brachliegende Felder. Dem kann man ein Vieh verfüttern, dann kann man mehr Vieh haben. Mehr Vieh macht mehr Mist und produziert mehr Dünger. Und das wurde von Gelehrten aufgeschrieben und in Büchern publiziert und in ganz Europa rezipiert und gelesen von Gutsverwaltern und anderen Menschen, die sich mit Landwirtschaft beschäftigten. Das heißt, es war auch die erste Krise Europas, die in einer gewissen Weise durch Wissenschaft teilweise gelöst wurde und, was natürlich ganz wichtig ist, durch Buchdruck, durch Publikationen. Und da sieht man, dass sich menschliche Verhaltensweisen beginnen, an diese neue Situation anzupassen, dass wir also eine kulturelle Evolution haben. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtige an der Situation.
Ihre These lautet ja zugespitzt: ohne kleine Eiszeit kein modernes Europa. Ist das übertrieben, Herr Glaser?
Es ist eine These, die sicherlich sehr interessant ist, weil in der Tat, wenn ich jetzt so an die Quellenrecherchen mich rückerinnere, es taucht sehr häufig ein Gedankenkonstrukt auf, das wir heute vielleicht so gar nicht mehr kennen, das nämlich im Kopf vieler Menschen, ich denke da an den Abt Geiser aus Villingen, der so Anfang des Dreißigjährigen Krieges sein Tagebuch geführt hat, in einer ohnehin sehr hyperkritischen Zeit, würde ich sagen. Und er erläutert sehr genau, an was er eigentlich glaubt und denkt. Er ist ein Mann der Kirche, er ist der Vorstand des Klosters und in dem Sinne interpretiert er auch schlechte Wetterereignisse und auch die schlimmen kriegerischen Ereignisse der damaligen Zeit eben im Sinne der Kirche als Gott gegeben und Gottes Strafe für menschliches Fehlverhalten. Zugleich lässt er aber auch erkennen, dass er sehr gelehrt war. Er hat gelesen Plinius, Naturlehre, Aristoteles und transportiert damit das antike Wissen über Natur, über Umwelt, über Erde. Dazu kommt, dass er offenbar ein sehr guter Beobachter war. Er beschreibt sehr genau zum Beispiel Inversionen, die ihm auffallen, dass bestimmte Niveau von Wolken sich eingestellt hat, dass es kälter wird, wenn er den Berg herunterläuft. Und er ist aber auch in gewisser Weise abergläubisch. Also er sagt, er wird 42 Jahre alt, das ist eine sechsfache Siebenerzahl, das ist eine schlechte Zahl, ein sogenanntes Veränderungsjahr steht bevor. Und das zeigt, dass die Menschen sehr häufig parallele Erklärungswelten im Kopf führten. Zumindest diese Person und bei vielen anderen habe ich das ähnlich gelesen. Es gibt auch sehr schöne Publikationen, zum Beispiel über dieses Hochwasser von 1732 in Wertheim an der Tauber, wo das Michaelis-Hochwasser alles zerstört hatte. Auch da gibt es eine Publikation, in der sozusagen parallel die biblische Erklärung geliefert wird, aber zugleich auch eine sehr naturwissenschaftliche Erläuterung des Geschehens, auch zu 1783, 84 wieder. Also die Menschen hatten offenbar verschiedene Erklärungsmodelle im Kopf. Das war ein sehr holistisches, kirchlich geprägtes Modell, aber auch viele andere Erklärungen, die ja oft dann auch noch angereichert wurden durch astrologische Phänomene und astrologische Deutungen, dass aus bestimmten Konstellationen der Gestirne bestimmte Wettersituationen abgeleitet werden konnten. Und ich glaube schon, dass die Menschen da sehr kreativ mit diesen Dingen umgegangen sind. Denn ich lese auch sehr häufig dann, was ich Zeilen wie die Windbeutelei der Vorhersage der Astrologen hat wieder mal völlig daneben gelegen, war ein wunderschön Wetter gewesen, wo die Astrologen gemeint haben, es gäbe einen furchtbar harschen Rückschlag der Temperaturen. Also die Menschen haben schon sehr kreativ die Dinge bewegt und sie waren ja auch die Praktiker, die draußen waren. Jeder Landwirt, jeder Bauer, jede Bäuerin, die jeden Tag auf dem Feld war, hat gesehen, was Tatsache war. Der Boden zu trocken, der Boden zu feucht, zu nass, zu schwer, das waren ja Dinge, die waren alltagsprägend. Und die machten sich ihre Gedanken und schauen dann auf diese Neuerungen oder bekommen Impulse, die dann sich tatsächlich vielleicht als der entscheidende Moment für die Menschheitsgeschichte oder Weiterentwicklung dargestellt haben können.
Ich denke, die Kritik der Astrologie ist ein ganz wichtiger Umstand. Die Religion ist ein Faktor und die Astrologie ein anderer, weil die Witterungsvorhersagen, die entlang der Sterne gemacht werden im 16., 17. Jahrhundert, das eine Renaissance der Astrologie erlebt. Diese Vorhersagen werden sehr kritisch gesehen, zum Teil auch aus religiösen Motiven heraus. Also gerade im protestantischen Raum wird stark gegen die Vorhersagen aus der Astrologie polemisiert. Das ist unter anderem wahrscheinlich eines der Motive, warum eines der bekanntesten Witterungstagebücher geführt wurde von Wolfgang Haller in Zürich, der 30, 40 Jahre wirklich empirisch täglich Wetteraufzeichnungen gemacht hat. Eine der Quellen, aus denen wir Klimahistoriker sozusagen auch wissen, wie der Klimaverlauf war, auf eine sehr dichte, zeitlich hochauflösende Art und Weise überliefert ist. Und der sich immer wieder abarbeitet an diesen Regeln, an diesen Theorien und den Vorhersagen, die die Astrologen aufstellen. Also die Religion spielt da durchaus eine ambivalente Rolle. Ich denke trotzdem, dass Herr Blom einen entscheidenden Nerv getroffen hat für die Rolle der Landwirtschaft grundsätzlich und die Transformation der Landwirtschaft, die man ja auch im Zusammenhang mit der Entstehung neuer Märkte für landwirtschaftliche Produkte sehen muss, die man auch im Zusammenhang mit der transatlantischen Produktion, neuen Pflanzen, die im Gartenbau ausprobiert, sehen muss. Zum Beispiel auch der Kartoffel, die im 17., 18. Jahrhundert in Europa Einzug herrscht, zunächst als Viehfutter, dann die Ernährung verändert. All diese Veränderungen der Landwirtschaft sind gewissermaßen Schlüssel zu dem, wie Menschen in dieser Zeit, in dieser Krise der Landwirtschaft, die teilweise klimatisch bedingt ist, mit dem Problem umgehen. Also wir haben hier einen Anpassungsprozess und die Wissenschaft, die versucht dort beizusteuern und eine neue Grundlage zu schaffen, die Kritik an falschen Vorhersagen über den Witterungsverlauf, an dem natürlich Bauern hohe Interessen haben, das sind Faktoren, die hier zusammenspielen in dieser Revolution.
Wenn ich dazu noch was ergänzen darf, weil ich glaube, es gibt eine sehr starke Illustration dafür, was Herr Maulshagen gerade gesagt hat. Und das ist, wie unterschiedliche Länder auf diese Krise reagiert haben. Da ist die Bandbreite zwischen dem großen Spanien und dem kleinen Holland. Das große Spanien ist das mächtigste Land seiner Zeit und der Welt zu diesem Zeitpunkt, bekommt riesige Ströme von Silber und Gold aus seinen Kolonien. Es ist das Reich, in dem die Sonne nicht untergeht. Und natürlich trunken von diesem Erfolg meinen die Spanier, dass eben diesen Schwierigkeiten keine Veränderung folgen darf. Es wird also jede Veränderung, auch jede soziale Veränderung abgeblockt. Es werden die Maranos, die Konvertiten vom Islam waren und auch besonders die Händler waren, die das Mittelmeer abdeckten, wurden ausgewiesen aus Spanien, weil sie nicht rechtgläubig waren. Und Spanien hat eine Serie von Staatsbankrotts und kommt eigentlich in eine Periode des Niedergangs, aus der es erst im 20. Jahrhundert wieder zurückkommt. Und auf der anderen Seite stehen die Niederlande, die in der Mitte des 16. Jahrhunderts ohne jede Bedeutung sind, die aber den Getreidehandel übernehmen, vom Baltikum zum Rest von Europa, also besonders in die Gegenden, die schlechte Ernten hatten und mehr Getreide brauchen, die dadurch reich werden und diesen Getreidehandel zu Welthandel machen und die diesem Handel auch neue Instrumente geben. Das heißt, sie gründen eine Börse, sie schicken Kinder in die Schule, sie gründen Universitäten, sie haben einen sehr demokratischen Stadtrat und die beginnen also diese Transformation sehr offensiv aufzunehmen und werden zur größten Handelsmacht ihrer Zeit. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie wichtig kulturelle Adaption sein kann. Und es zeigt, wie wichtig dieses auch sehr radikale Reagieren war damals.
Und wir können ja im Prinzip auch den aktuellen Klimawandel als Impulsgeber verstehen, nicht? Also Kyoto-Abkommen, Paris-Abkommen, die Energiewende, Klimawandel ist auch aktuell ein Megatrend und auch ein Impulsgeber, der letztlich viel in einer Gesellschaft bewirken kann.
Aber anders als heute wussten die Menschen damals nichts von dem Klimawandel, der sich vor ihren Augen vollzog. Sie erklärten das mit astrologischen oder religiösen Modellen. Mhm. Später entdeckten sie die Wissenschaft auf der Suche nach einer Erklärung für die Phänomene. Aber das ist doch ein großer zivilisatorischer Fortschritt eigentlich. Trotzdem ist es so, dass zumindest haben wir im Moment den Eindruck, die Welt heute eher so wie Spanien damals reagiert, als die Niederlande, oder?
Ich glaube, da haben Sie leider recht in mancher Hinsicht. Vor allem, wenn man sieht, dass wir im Augenblick vielleicht um die Jahrtausendwende herum, ist ein bisschen schwierig, das zu datieren, aber einen Trend zur Renationalisierung sehen, dass Bewegungen wie Antiglobalisierung sich auch gegen globale staatliche und überstaatliche Institutionen richten, die bestimmte Probleme, die sich aus den globalen Handelsströmen und vor allem ihren Umweltfolgeproblemen ergeben, genauso angegriffen werden wie die Globalisierung mehr oder weniger selbst und uns dann bei einer Renationalisierung in einem radikalen Sinne natürlich droht, dass uns diese Institutionen fehlen. Für die Bekämpfung des Klimawandels und für die Eingrenzung des Klimawandels wäre das potenziell ein Problem, wenn dieser Trend weitergeht. Und die Klimaskeptiker, die Leugner sozusagen in den Vereinigten Staaten, die gerade wieder Überwind haben nach der amerikanischen Wahl, sind nur ein Beispiel dafür.
Ich möchte es noch ein bisschen pointieren eigentlich. Wir sind die erste Generation, wie Sie selbst sagen, Herr Heilig, wir sind die erste Generation der Menschheitsgeschichte, die schon ziemlich gut weiß, was die Konsequenzen ihres jetzigen Handelns sein werden. Wir haben also einen gigantischen Wissensvorsprung. Es wäre unsere Aufgabe, diesen Wissensvorsprung zu nutzen, aber Sie sagen, das ist ein Riesenfortschritt. Wie groß ist dieser Fortschritt, wenn man einen Wissensvorsprung hat und aber auf den Händen sitzt und sehenden Auges einfach weitermacht wie davor?
Ich würde es ein bisschen positiver sehen wollen. Ich sage, es ist richtig, dass jetzt durch IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, seit den 1990er Jahren zum ersten Mal auf dieses Phänomen hingewiesen wurde, noch mit relativ großer Unschärfe. Das hat sich dann über die ganzen Berichte, über diese Jahrzehnte sind es ja mittlerweile, als sicher und deutlich hervorgetan, was damals noch sehr vage formuliert wurde, eben Klimatrend, Temperaturerhöhung und so weiter. Man hat zunächst etwas verhaltener darauf reagiert mit Kyoto-Protokoll und den ganzen Abkommen, jetzt Paris 2015. Es ist ein globaler Megatrend, der allerdings auch bei den Menschen angekommen ist. Also das Bewusstsein um diese Klimafragen, das treffen wir bei all unseren Arbeiten. Als Geograf bin ich ja weltweit unterwegs in vielen Bereichen. Schulgartenprogramme zum Beispiel, die wir haben auf 3 Kontinenten. Auch mit Kleinbauern, die jetzt Promotionsvorhaben von uns in Westafrika gerade auf den Weg bringen. Das Thema ist bekannt. Es ist angekommen. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Es ist also nicht nur Mainstream, sondern die Menschen haben ein Bewusstsein dafür und die Rahmenbedingungen sind klar, die Ursachen sind klar, die Folgen sind auch sehr deutlich und werden immer deutlicher. Also der Wissensbereich hat zugenommen, aber auch die Awareness, die Wahrnehmung des Ganzen, das hat sich schon stark verändert. Dass jetzt bestimmte politische Kreise leider sehr reaktionär agieren, das sehen wir natürlich auch. Trotzdem werden sie letztlich von den Folgen eingeholt werden. Und wer sich dem entzieht und der meint, hier sich wegducken zu können, weil es mit Kosten verbunden ist, auf den werden dann die Folgen noch deutlicher zukommen.
Die sogenannten Klimaskeptiker sind schon angesprochen worden. Die interpretieren die kleine Eiszeit ja als Beispiel dafür, dass Klimaveränderungen schicksalhaft sind und dass der Mensch in der Lage ist, sich darauf einzustellen. Kann man dem folgen, Herr Molzhagen?
Nein, natürlich nicht. Jeder Klimaforscher kann unterscheiden zwischen verschiedenen Ursachen für Klimawandel. Und bestimmte natürliche Ursachen spielen immer eine Rolle. Schwankungen der Solarkonstante, die eben keine Konstante ist, also der Sonneneinstrahlung auf die Erde. Die gibt es natürlich auch in bestimmten zyklischen Rhythmen im 20. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert und den früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden, die immer wieder eine stärkere oder eine weniger starke Rolle spielen. Aber diese natürlichen Effekte werden heute ganz klar vom anthropogenen Treibhauseffekt oder anthropogen verstärkten, muss man ja eigentlich korrekt sagen, Treibhauseffekt, überlagert. Und die Evidenz dafür ist überwältigend. Da kann der Bezug auf die kleine Eiszeit oder noch häufiger von Klimaskeptikern wird ja die sogenannte mittelalterliche Warmperiode als eine natürliche Warmschwankung sozusagen ins Feld geführt. Da können solche historischen Beispiele wirklich nicht weiterhelfen. Das ändert auch nichts an der Evidenz.
Es ändert aber auch nichts an den zu treffenden Maßnahmen. Ich meine, selbst wenn der jetzige Klimawandel nicht von Menschen verursacht wäre, wäre es dringend nötig und in unser aller Interesse zum Beispiel von fossilen Brennstoffen wegzugehen. Aber es ist ja auch eine Frage einfach des Vermeidens von zukünftigem Leid. Wenn dieser Klimawandel, und das muss ich Ihnen nicht erzählen, wenn der wirklich sich so weit aus unserer Kontrolle bewegt, dass er katastrophal wird, dann wird es noch viel größere Migrationsbewegungen bedeuten. Dann wird es noch viel mehr zusammenbrechende Staaten geben. Dann wird es Kriege um Rohstoffe geben etc. Und vielleicht können wir davon noch etwas vermeiden. Das wäre doch eigentlich Antriebskraft genug.
Gibt es angesichts der vielfachen Klimaveränderungen sozusagen ein menschliches Urvertrauen, solche Veränderungen als Menschheit zumindest überleben zu können? Zumal, wenn man jetzt auch noch hört, dass sich die Ozonschicht wieder schließt.
Ich glaube, das ist auch ein Überleben von einer religiösen Weltsicht. Gott hat was vor mit uns. Die Geschichte geht zu einem Ziel hin. Und da kann jetzt nicht sowas wie der Klimawandel uns sozusagen aus den Gleisen werfen. Die andere Sicht ist zu begreifen, und ich glaube, das sieht man auch in der kleinen Eiszeit, wir sind Teil der Natur. Und wie Kellerasseln und Singvögel, wenn sich unsere Umgebung ändert, dann müssen auch wir entweder uns ändern oder wir sterben aus oder wir müssen weg von da, wo diese Veränderung stattfindet. Und wenn das auf der ganzen Erde ist, dann wird es ein bisschen schwierig, sich dem zu entziehen.
Ich würde dem zustimmen, was Herr Blom gerade gesagt hat. Ich glaube, den Menschen wieder als Teil des Erdsystems oder vielleicht etwas einfacher ausgedrückt der Natur zu sehen, ist, glaube ich, entscheidend. Das gehört interessanterweise eben auch zu unserer Aufklärungstradition, dass wir die Idee von Fortschritt auch mit der Idee der Kontrolle und der Beherrschung der Natur verbinden. Und aufgrund der sehr stark verfügbaren, frei gewordenen Energie im fossilen Zeitalter durch die fossilen Brennstoffe, durch die Technologien, die uns ermöglicht haben, auf diese Energie zuzugreifen, haben wir Zivilisationen geschaffen durch die Industrialisierung oder im Zeitalter der Industrialisierung, die sehr stark das Selbstbewusstsein haben, dass sie mit dieser Natur da draußen nichts zu tun haben. Oder dass sie sie eben komplett kontrollieren und beliebig verändern können. Das ist, denke ich, ein schwerer Denkfehler, weil genau diese Möglichkeiten, immer mehr Ressourcen auf der Basis der frei gewordenen Energie, immer mehr Ressourcen aus der Umwelt herauszuziehen, uns auch gleichzeitig abhängiger gemacht haben von diesen Ressourcen und ihrem Vorhandensein.
Erweist sich das Urvertrauen, Klimaveränderungen als Menschheit überleben zu können, als Hemmschuh bei der entschiedenen Bekämpfung des Klimawandels, Herr Glaser?
Ich glaube schon, dass zum einen natürlich diese anthropozentrische Sicht und dieser Positivismus, der aus dieser Beherrschbarkeit oder vermeintlichen Beherrschbarkeit und auch der Technisierung hervorgegangen ist, dass der uns so ein bisschen blind gemacht hat auf dieser einen Seite, die eben, wie schon eben angedeutet, zeigt, wir sind ein Teil eines Gesamtgefüges und wir hängen von den Lebensgrundlagen ab. Ich möchte nochmal darauf verweisen, auch was vorhin so die Rolle gespielt hat, die Klimafluktuation der Vergangenheit. Gerade auch die großen Veränderungen, also die Veränderungen, die jetzt zwischen den letzten Kaltphasen der großen Eiszeiten vor 10.000, 15.000 Jahren, beziehungsweise dann, was wir Trias nennen, vor 10.000, 12.000 Jahren stattgefunden haben, die zeigen, dass wenn das Klimaregime kippt, wenn der Trigger angestoßen wurde, dass dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten, 20, 30 Jahre reichen da aus, die Erde tatsächlich in einen völlig anderen Klimazustand kippen kann, von minus 4 bis minus 8 Grad. Das waren nämlich die Temperaturstürze, die es gab im sogenannten Kontext von Dansgaard-Oeschger-Events, von Phasen, die wir als Heinrich-Events kennen oder die wir als Bond-Zyklen bezeichnen. Also natürliche Schwankungen zeigen gerade, dass wir innerhalb kurzer Zeit, innerhalb einer Generation auch ganz, ganz gewaltig eingeholt werden können. Und da ist die kleine Eis dann auch wirklich nur der kleine Bruder. Und deshalb sollten wir tunlichst darauf achten, dass wir diese Trigger eben nicht selbst bemühen und selbst auslösen. Und an diesen Triggern arbeiten wir, an diesen Stellschrauben schrauben wir leider herum. Und es ist uns, glaube ich, dann doch nicht so bewusst, welche dramatischen Folgen das haben kann.
Der Klimawandel war quasi die Hebamme der Moderne, das ist Ihre zentrale These, Herr Blom. Wird er jetzt auch zu Ihrem Totengräber?
Das liegt an uns. Das könnte sehr einfach passieren, wenn wir weiterhin so gleichgültig mit dieser Situation umgehen. Dann ist es möglich, dass unter dem Druck, den diese veränderten Klimaverhältnisse global schaffen, und es ist ja jetzt ein globales Phänomen, dass zum Beispiel liberale Demokratien davor einknicken, dass irgendwann mal die Aufklärung und Menschenrechte und sowas als Zeichen einer tragischen Dekadenz gesehen werden in den Gesellschaften, die dann übrig bleiben. Und ich glaube, wissen Sie, nach den letzten 2 Jahren sind so viele Dinge passiert, von denen kluge Menschen gesagt haben, das kann nie passieren. Dass ich vorschlagen würde, auf diesen Satz brauchen wir erstmal ein Moratorium. Alles Mögliche kann passieren. Die Welt kann sich sehr radikal ändern und auch unsere Gesellschaften können sich sehr radikal ändern. Und wenn wir diesen Wissensvorsprung im Gegensatz zum 17. Jahrhundert schon jetzt haben und wenn wir diese Risiken vor uns sehen, dann sind wir auch wirklich aufgerufen zu handeln, um das, was vielleicht auch historisch erreicht wurde durch die Aufklärung und danach, auch weiterhin zu entwickeln und fruchtbar zu machen und nicht aufs Spiel zu setzen.
Wenn der Klimawandel zum Totengräber der Moderne wird, dann, das ist dann Ihre zweite zentrale These, Herr Blom, liegt das daran, dass just die Strategien des Menschen mit den Folgen der kleinen Eiszeit zurande zu kommen, in Form einer zunehmenden Ausbeutung von Mensch, Tier und Äckern, genau die Klimakatastrophe von heute heraufbeschwört.
Das ist, glaube ich, richtig. Also man sieht, wie gesagt, und das hat ja auch Herr Glaser angesprochen, es entwickeln sich Märkte in Europa und es entwickeln sich Gesellschaften, die auf einmal um Märkte herum organisiert sind, während im Mittelalter Menschen nur sehr peripher, die meisten Menschen mit Geld und Märkten in Berührung kamen, werden Märkte und Städte jetzt auf einmal wichtig. In diesen Städten entwickelt sich eine völlig neue Kultur, eine Kultur auch der Toleranz, eine Kultur des gemeinsamen Handelns und des gemeinsamen pragmatischen Handelns. Aber es entwickelt sich eben auch, und das wird sehr explizit gesagt von den damaligen Theoretikern, den sogenannten Merkantilisten, wir müssen mehr produzieren, wir müssen mehr exportieren, wir müssen Geld importieren. Das heißt, wir brauchen Wirtschaftswachstum, das auf Ausbeutung beruht. Und das wird damals sehr explizit als eine neue Wirtschaftstheorie gefördert und propagiert. Und man kann sagen, das ist genau das Rezept, mit dem die entwickelte Welt an ihre Grenzen geraten ist. Denn der Planet hat einfach die Grenzen seiner Ausbeutbarkeit erreicht. Und Wirtschaftswachstum als einziges und absolutes Ziel schließt uns sozusagen in einen eisernen Kreis ein, dass wir immer weiter gezwungen sind, immer mehr Ressourcen zu verbrauchen, um dieses Wachstum weiter zu realisieren. Also ich glaube, dieses Rezept, was für das 17. Jahrhundert sehr erfolgreich war und aus Europa eine koloniale Weltmacht machte, ist jetzt das Rezept geworden, zu dem wir Alternativen suchen müssen.
Stimmen Sie dieser Diagnose zu, Herr Glaser und Herr Malshagen?
Ich kann dem zustimmen. Wie gesagt, das Modell der Zukunft heißt Nachhaltigkeit. Aber wer als Gesellschaft immer überall alles zur gleichen Zeit und dann auch noch billig haben möchte, der geht eben fehl, weil er die Ressourcen der Erde, die endlich sind, überstrapaziert und übernutzt.
Ich würde dem ebenfalls zustimmen. Ich denke, dass eine bestimmte Wirtschaftsweise, die in der Moderne ausgeprägt wurde, dass diese Wirtschaftsweise wahrscheinlich in der Form keine Zukunft hat. Auf der anderen Seite hängt natürlich vieles davon ab, was Sie unter Moderne verstehen. Wenn man Moderne sehr abstrakt definiert als fortgesetzte menschliche Naturbeherrschung, wäre das ebenfalls zu kurz gegriffen. Auch das würde ich in Frage stellen, ob das in Zukunft nur darauf hinausläuft. Auf der anderen Seite ein Zurückschrauben aus dem, was die Moderne ausmacht, sagen wir in Bezug auf Ernährung und Wohlstand, auf die Technologien, die die Grundlagen dafür geschaffen haben, zum Beispiel das Haber-Bosch-Verfahren bei den Düngemitteln, um wirklich 7,5, 8, in Zukunft vielleicht 9, vielleicht 12 Milliarden Menschen auf der Welt zu ernähren. Ich denke, da gibt es in dem Sinne keinen Rückweg, weil jede radikale Rückkehr in eine frühere Form, zum Beispiel der landwirtschaftlichen Wirtschaftsweise und Produktion, hier den millionenfachen Tod bedeuten würde. Also ich persönlich neige eher dazu, eine Transformation innerhalb der Moderne zu sehen. Also die Moderne selber hat so gesehen dann eine Zukunft. Es gibt Pfade der Moderne, auf denen wir weitergehen müssen, zu denen es vermutlich keine Alternative gibt. Aber bestimmte Aspekte der Moderne, die wir nicht weiterführen können.
Wenn das Wetter Geschichte schreibt, von der kleinen Eiszeit zum Klimawandel von heute, so hatten wir dieses SWR2-Forum überschrieben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen 3 Gesprächspartnern. Zu Gast im Studio waren der Historiker Philipp Blom, Autor des jetzt im Hansa Verlag erschienenen Buchs »Die Welt aus den Angeln«, Professor Rüdiger Glaser, Direktor des Instituts für Physikalische Geographie an der Universität Freiburg, und Franz Maulshagen, Historiker mit Schwerpunkt globale Umweltgeschichte am Potsdamer Institute for Advanced Sustainability Studies. Durch die Sendung führte heute Jürgen Heilig.